Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext, am Mikrofon begrüßt Sie Katrin Uelci. Heute eine weitere Sendung zu unserer Serie 68 wird 40. Das Thema: Experiment im Kindergarten, pädagogisches Neuland oder revolutionäre Sackgasse. Anfang der 70er Jahre wurden in der Schweiz die ersten Experimentierkindergärten gegründet. Das neue Konzept hieß antiautoritäre Erziehung. Hat die antiautoritäre Erziehung versagt oder neue Impulse gebracht? Und was ist aus den Experimentierkindergärten geworden? An dieser Sendung haben mitgearbeitet Katrin Hollinger, Nathalie Manach, Rahel Schmid und Mario Fuchs, Studierende der Universität Basel. Als erstes besuchen wir das Kinderhaus Gampiros in Basel. Dieser private Kindergarten liegt mitten in der Stadt, umgeben von viel Grün mit einem schönen Garten. Drinnen ist es großzügig eingerichtet, mit Malecke, Küche und einem Ruhezimmer mit vielen Kissen.
Mir gefällt die Kuschelecke am besten.
Ich tue am liebsten, wenn es zu Mittag oder es zu 9 oder es zu 4 fertig ist, den Tisch fegen. Ich meine nicht den Tisch, unten vom Tisch. Ja. Weil ich ein Lied vor mir singe und das macht mir dann Spass.
Im Kinderhaus Gampiros werden die Kinder ganztags betreut mit Mittagessen. Das sei schon mal etwas Spezielles für einen Kindergarten, sagt Uwe Wiesler, Kindergärtner der Nachmittagsgruppe. Speziell am Gampiros seien auch die altersgemischten Gruppen, betont Uwe Wiesler, der schon 16 Jahre für diesen Kindergarten arbeitet.
Bei uns sind immer in einer Gruppe 2,5-jährige Kinder, bis sie in die Schule kommen, bis 6 Jahre. Beziehungsweise am Nachmittag, wenn es Hortbetreuung gibt, gibt es Kinder bis zu 8 Jahren. Ich glaube, dieser Altersunterschied in einer Gruppe fördert den sozialen Kontakt unter den Kindern viel stärker. Wenn man eine altersgemischte Gruppe hat, sind dieses Konkurrenzverhalten, wo gerade in diesem Alter auch hochkommt, einfach nicht so stark ausgeprägt. Die Kinder sind in kleineren Gruppen, haben dadurch ein viel stärkeres soziales Verhalten. Die Elternkinder helfen den Jüngern, die Jüngern lernen von den Eltern, das gegenseitig Lernen. Ich denke, das ist der Hauptaugenmerk, wo wir uns unterscheiden von den staatlichen Kindergärten, unsere altersgemischten Gruppen.
Vor 5 Jahren schlossen sich die beiden Kindergärten Kinderhus und Gampiros zusammen zum Kinderhus Gampiros. Die Gründungszeit der beiden Kindergärten liegt weiter zurück. Gegründet wurden sie 1971. Das Kinderhaus Gampiros hat heute noch gewisse Strukturen, die von der Anfangszeit übrig geblieben sind.
Mitspracherecht, denke ich mal, ist es sehr wichtig, dass die Eltern immer noch ein sehr großes Mitspracherecht haben und selbstverwaltete Strukturen auf verschiedenen Ebenen. Ich denke, das ist immer noch ein sehr starkes Potenzial, diese Selbstverwaltung auch, wo von den 68er irgendwie mit hergebracht worden ist. Was ich jetzt mit den Erziehungsstilen und Sachen eher nicht mehr so sagen kann. Aber so dieses Konzept, selbstverwaltet, auf kleiner Ebene, das hat sich bis heute noch bewährt, denke ich.
Selbstverwaltung bedeutet, dass alle Eltern die Möglichkeit haben, sich an allen Entscheidungen zu beteiligen. Dazu gehören insbesondere die Auswahl der Betreuungspersonen und das Einbringen von Vorschlägen und Themen in den Vorstand, an den Elternabenden und an den Vollversammlungen. Alle Eltern haben die Pflicht, sich für den Kindergarten einzusetzen. Dies beinhaltet die regelmäßige Teilnahme an Elternabenden und Vollversammlungen, die Mithilfe bei Aufräumarbeiten, Renovationen, Festvorbereitungen oder anderen gemeinsamen Arbeiten sowie einen regelmäßigen Austausch mit den Betreuerinnen und Betreuern. Die Selbstverwaltung fördert einen intensiveren Kontakt unter den Eltern als in anderen Kindergärten. Dieser formierte Kontakt wird von vielen Eltern geschätzt. Er trägt zu einer offenen Atmosphäre bei und wird oft auch außerhalb des Kindergartens gepflegt.
Selbstverwaltung und Elternmitarbeit, das sind die klaren Erben der Gründergeneration. Im Kinderhaus Gampiros hat diese Struktur überlebt. Die meisten anderen Experimentierkindergärten wurden im Lauf der Jahre geschlossen. Selbstverwaltung ja, antiautoritäre Erziehung nein. Kaum fragt man danach, ob die Kinder hier immer noch antiautoritär erzogen werden, winken die beiden Kindergärten ab. Von antiautoritärer Erziehung will man heute nichts mehr wissen. Jutta Wölfli, die Kindergärtnerin der Morgengruppe, distanziert sich klar davon.
Wir sehen sehr wohl, dass Kinder Grenzen brauchen, da die Grenzen für die Kinder ganz klar Sicherheit bietet. Und jedes Kind braucht die Sicherheit. Es ist einfach so, dass die Freiheiten automatisch da enden, wo die andere Freiheit anfängt. Und das versuchen wir, die Kinder in einem ganz großzügigen Rahmen greifbar zu machen, erlebbar zu machen.
Das pädagogische Konzept vom Kinderhaus Gampiros wird so beschrieben.
Ein wiederkehrender Tages- und Wochenrhythmus gibt Sicherheit und Orientierung, lässt aber den Kindern genügend Freiraum für individuelles Handeln. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Förderung mit Musik, Bewegung, Geschichten, Rollenspielen und insbesondere mit Naturerlebnissen. Die Kinder haben viel Raum für das freie Spiel, wobei sie von den Betreuungspersonen darin unterstützt werden, sich im Spiel selbst zu organisieren, Spielregeln auszuhandeln und allfällige Konflikte zu lösen.
Ich denke, ganz wichtig ist für uns, dass die Kinder individuell aufwachsen können, dass es zwar gemeinsame Regeln gibt, aber auch sehr wohl das einzelne Kind berücksichtigt wird, dass wir ein Kind haben, das das Rückgrat gestärkt hat, ein Kind, das auch Nein sagen kann, ein Kind, das eine eigene Meinung bildet, ein Kind, das sich selber so entwickeln kann, wo auch die Stärke sind und die Stärke und Schwäche auch ausleben darf.
Auch wenn antiautoritäre Erziehung im alternativen Kindergarten out ist, steht der Freiraum für individuelles Handeln noch immer an oberster Stelle. Experimentierkindergärten wurden in der Schweiz Anfang der 70er Jahre gegründet. Das große Vorbild war damals Summerhill. Summerhill war eine Schule, die 1921 in England von Alexander Neil gegründet wurde. Neil gehörte zu den sogenannten Reformpädagogen und schrieb verschiedene Bücher über sein Verständnis der Erziehung.
Man kann Kinder nicht dazu zwingen, ein Instrument zu spielen oder etwas zu lernen, ohne sie damit in einem gewissen Ausmaß zu willenlosen Erwachsenen zu machen. Man macht sie zu Konformisten, eine gute Sache für die Gesellschaft, die gehorsame Diener an trübseligen Schreibtischen und hinter Ladentischen braucht, die jeden Morgen mechanisch mit dem 8.30 Uhr Vorortszug in die Stadt fahren. Eine Gesellschaft also, die auf den armseligen Schultern des verängstigten kleinen Mannes, des völlig eingeschüchterten Konformisten, ruht.
Das schreibt Neil in seinem Buch «Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung». Sein Ziel war es, Kindern möglichst viel Freiheiten zu lassen und sie zu selbstbewussten, kritischen Menschen zu erziehen, die sich nicht von Autoritäten einschüchtern lassen. Die Kinder mussten nicht zur Schule, wenn sie nicht wollten, und waren in den Schulversammlungen, die jede Woche stattfanden und das tägliche Leben regelten, gleichberechtigt mit den Erwachsenen. Als Neils Buch 1969 auf Deutsch erschien, traf es den Nerv der Aufbruchgeneration im deutschsprachigen Raum. Ein solch freies Erziehungsmodell entsprach auch den eigenen, neu gewonnenen Freiheiten. Rosalina Zweifel, Mitbegründerin eines Experimentierkindergartens in Zürich, erinnert sich an diese Zeit.
Man hat auch neue Formen im Zusammenleben gesucht. Man war da nicht so, einander auch nicht treu gewesen. Man ist da hin und her in der Familie gegangen und hat mal mit dem geschlafen, mal mit dem anderen und umgekehrt. Das ist für die Kinder auch ein bisschen natürlich chaotisch geworden. Sie sind auch nicht recht rausgekommen, wer ist jetzt eigentlich mit wem wirklich zusammen. Also das hat es dann auch ein bisschen erschwert, aber hat auch etwas sehr Lustvolles gehabt. Es ist ja unsicher auch für die Kinder, ist nicht nur Unlust gewesen, denke ich. Also gut, ich kann nicht für die Kinder reden. Das war unsere Vorstellung gewesen. Sie hegen es eigentlich nicht schlecht.
Die damaligen Eltern wollten ihren Kindern etwas Gutes tun, natürlich aber auch sich selbst.
Das ist, glaube ich, in der Altstadt standgekommen. Da hat man einfach Freundinnen gehabt oder Beziehungen gehabt. Und die haben auch ein Einzelkind gehabt und die andere Familie hat ein Einzelkind gehabt. Also die Lissis haben ein Einzelkind gehabt, also der Rolf Lissi. Und Frieda Kurz hat ein Einzelkind gehabt, der Vater war Fotograf, sind alles so ein bisschen Künstler auch gewesen. Das muss man eben auch noch sehen. Ist man dabei gewesen bei den Kindern? Man hat sie ja nicht alleine gelassen, man hat sich sehr interessiert für die Kinder. Und das haben sie ja sicher auch gespürt. Das war ja nicht wertlos gewesen am Ganzen. Und so, durch die Einzelkind-Situation ist man auf die Idee gekommen. Das war eigentlich die Grundidee gewesen. Was macht man mit diesen Kindern? Man will nicht immer jeden Nachmittag ein Kind zu sich einnehmen. Da hat man gefunden, man tut lieber einen Ort suchen, wo man die Kinder zusammenbringt und jemanden, der die betreut und man betreut mit. Aber dann hat man doch immerhin nur einen Nachmittag.
Man wollte weg von der Kleinfamilie hin zur Grossfamilie und gemeinsam neue Wege gehen. Dabei gingen sie nicht einfach planlos vor, sagt Rosalina Zweifel.
Wir haben natürlich theoretische Vorstellungen gehabt, wie der Kinski hätte sollen sein. Also wir haben uns vorgestellt nach Summerhill, wo die Kinder selbst bestimmen können, was sie lernen wollen. Aber trotzdem, dann, wenn sie mal ein Fach gewählt haben, da sind wir sehr rigoros eigentlich gewesen, haben wir gefunden, dann müssen sie auch das durchziehen, ein Jahr lang. Sie können dann nicht nach zwei Wochen wieder wechseln. Unsere Vorstellung war, dass jedes Kind begleitet wird. Und dass es aber machen können, was es will, dass es keine Regeln gibt und dass sie schon anarchisch sein können.
Der Sohn von Rosalina Zweifel machte dieses anarchische Experiment mit. Stefan Zweifel besuchte bereits als Zweijähriger den Kindergarten. An diese Zeit erinnert er sich nur noch schwach.
Also in der Erinnerung habe ich mich wohl gefühlt, aber das ist vielleicht eine völlige Beschönigung. Also was lässig ist, ist natürlich wirklich so ein bisschen die anderen Freunde gewesen, wo man eh schon eben sonst immer zusammen war. Das ist vielleicht angenehm gewesen, aber von der späteren Schule weiss ich schon, was dort unangenehm war, dass man relativ viel mitbekommen hat von diesen älteren Problematiken, diesen ganzen Schule aufbauen und die Machtkämpfe, die es hat zwischen den Einzelnen, zwischen denen, die viel, jetzt in der Richtung, die viel Geld hatten und Sachen bestimmt haben. Und dann die Eltern haben ja dann, glaube ich, immer so gekocht und putzt und man hat einfach das Durcheinander ein bisschen mitbekommen, stark, oder? Und, aber das war dann eben schon ein bisschen eigentlich eher nach dem Kinski gewesen, wobei der Übergang viel fließender war. Also ich habe zum Beispiel jetzt bis in die dritte Klasse nicht gelernt, lesen oder schreiben, weil wir eine Biologin als Lehrerin hatten, nur Mathe gemacht. Ja, ich mag mich eh nur an Indianer spielen erinnern und ein bisschen fischen und Baumhöhlen, Baumsachen, Schulen machen oder was. Hütten bauen oder so. So Sachen sind vielleicht wichtig, so etwas kochen und essen, vielleicht so ein bisschen wehen, oder, wo dann alle die Eltern die Wehen brachten. Ich glaube, das war immer wichtig gewesen. Natürlich für die Kinder hat man es gut gefunden, dass jetzt ihre Eltern gekocht haben und so.
Obwohl Stefan Zweifel erst in der dritten Klasse schreiben und lesen lernte, verdient er sich heute mit Schreiben seinen Lebensunterhalt. Stefan Zweifel ist Schriftsteller und freier Journalist. Hat ihm nun der Experimentierkindergarten und die anarchischen Zustände geschadet?
Mir ist einfach entsetzlich rausgekommen, weil ich dann so wahnsinnig streng mit mir selber geworden bin, oder? Also so, das ist aber bei meinen Kollegen zum Teil ganz anders. Ich habe bis heute zum Beispiel eben frei arbeiten und mich nie anstellen lassen. Also das ist vielleicht schon auch dann ein Einfluss natürlich auf das ganze den Lebensentwurf, dass man gewisse Strukturen gar nicht aushaltet. Aber andererseits muss man sie sich dann selber geben. Das ist halt so immer die Dialektik von Freiheit und Zwang, oder, wo man dann in sich reinnimmt und natürlich dann eben auch gewisse Strenge muss sich selber gegenüber entwickeln. Und, aber ich habe dann nachher auch in der Schule es schon einfach so Zwang natürlich nie besonders angenehm erlebt. Andererseits haben wir dann halt Mühe, so einen Aufsatz schreiben, ist auch lässig. Also es ist auch noch angenehm natürlich, sobald eine Zwangsregelung da ist, wird dann die Verantwortung abgenommen. Das ist dann wieder sehr entspannend.
Entlastend war für Stefan Zweifel auch die Einführung der Noten, wie er in einem Artikel im Magazin unter dem Titel «Wir Kinder von 68» schrieb.
Wie erlösend waren die Noten in der normalen Primarschule. Denn vorher, in der Trichti, gab es keine Noten. Dort waren die paar Kinder mit Hallenschwimmbad und Ferienhäusern kleine Könige. Hier aber konnte man ihnen etwas entgegenhalten, die besseren Noten. Oder zur Not konnte man ihnen auch in den Arm beißen, bis das Blut aus dem Kind einer Migros-Chefin floss. Man musste nun nicht mehr vor den Kindern reicher Salonkommunisten mit cinematografischen Ambitionen oder einem Rechtsanwalt kuschen, der gerne Kefirmasken auftrug und sich von den Hippie-Frauen massieren ließ, sondern fühlte sich gleichberechtigt. Fast.
Nicht nur Stefan Zweifel schaut kritisch auf seine experimentelle Kindergarten- und Schulzeit zurück. Auch bei seiner Mutter Rosalina Zweifel kommen gemischte Gefühle auf.
Das war halt dann so ein Versuch gewesen. Ich bereue ihn teilweise und denke immer, ja, wie wäre es jetzt gewesen, wenn er in so eine schöne, heile Welt, das war halt gar nicht heile Welt gewesen, weil es halt wirklich chaotisch zu und her gegangen ist. Und da sind die Kinder schon teilweise sehr überfordert worden auch. Ja, weil es eben keine wirkliche Regel gehabt hat, weil alle drei geschwätzt haben. alle Eltern haben reingeschwätzt. Man hat immer wieder Vollversammlungen gehabt. Es war die Zeit, in der man immer Vollversammlungen gehabt hat. Man hat diskutiert, ja, müssen wir jetzt bei den Kindern, wenn sie aufs WC gehen, muss man ihnen helfen, sollen sie alleine aufs WC, muss man das machen oder das machen. Also es war immer sehr wichtig gewesen, wer was gesagt hat, und das hat dann auch wieder so gegeben. Man hat nicht immer sehr kooperiert, unbedingt, weil man eben eine eigene Idee hatte. Und eben meine Grundidee war eindeutig Summer Hill gewesen, wo man die Kinder zwar frei lässt, aber sie beobachtet. Und das ist leider misslungen, kann man sagen. In der Trichterhauser Mühle ist es nicht vollständig misslungen, da kann man sagen, alle Kinder, die dort gekommen sind, und die haben verschiedene Begabungen gehabt oder Intelligenzquotienten und so, sogar Kinder, wo man gedacht hat, nein, um Gottes Willen, das sind ja so dumme Kinder. Ja, sind alle ins Gymi gekommen, ohne irgendetwas. Also die einen sind eben in die Volksschule nachher gegangen, und die anderen sind dort in dieser Schule geblieben und sind von dort aus, von der 6. Klasse, zack, ins Gymi.
Rosalina Zweifel ist etwas hin und her gerissen. Nein, es war nicht alles schlecht, aber es war auch nicht alles gut. Doch plötzlich wird ihr noch etwas ganz anderes bewusst.
Was ja natürlich das Allerwichtigste war, es hat gar keine Möglichkeit gehabt, Kinder betreuen zu lassen. Irgendwo, wir sind ja alle auch arbeiten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Ganzen. Man hat, Krippen war früher nicht eine Krippe gewesen, wie heute Krippen sind. Das war nur für die ganz armen Leute gewesen. Hat man können Kinder abgeben in der Krippe. Das war eigentlich fast ein bisschen traurig gewesen. Es sind ganz viele Kinder in so einer Krippe gewesen. Die Krippe hat sich entwickelt aus diesen Kindergärten, aus diesen Experimentierkindergärten heraus, haben sich die heutigen Krippen entwickelt.
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre waren weder Kinderkrippen noch Kindergärten weit verbreitet. Die Betreuung der Vorschulkinder lag noch immer hauptsächlich bei den Müttern. Kindergärten waren mehrheitlich straff organisiert, Wald- oder Naturtage gehörten nicht zum damaligen Konzept. Heute ist das Naturerlebnis ein wichtiger Teil in der Kinderbetreuung. Der Einfluss der Experimentierkindergärten auf heutige Erziehungskonzepte scheint klar. Das sieht Jürgen Oelkers, Professor für Pädagogik an der Universität Zürich, anders. Er glaubt nicht, dass die 68er mit ihren antiautoritären Erziehungsideen für den Wandel verantwortlich waren.
Für den Wandel der Erziehung waren ganz andere Dinge ausschlaggebend. Die Einführung der Antibabypille war entscheidend. Für die Schule war entscheidend die Veränderung der Curricula Richtung Lernzielorientierung. Das sind Dinge, die haben die 68er nicht erfunden. Und sie haben sie auch gar nicht so vorangetrieben im Blick auf Schule. Aber das würde den Wandel wesentlich besser erklären, als wenn man davon ausgeht, eine bestimmte Teilkohorte hätte die Gesellschaft verändert. Die verändert sich schon selbst.
Die größte Veränderung im Bildungswesen hätte nicht die 68er-Generation herbeigeführt, sondern liege schon viel weiter zurück.
Das Wichtigste in den letzten 150 Jahren war die Verstaatlichung der Volksschule. Das ist der Grundprozess. Dann hat sich die Schule entwickelt in Richtung quasi einem staatlichen Monopol, das für einen Service sorgt, der sicher auch von den 68ern nicht in Frage gestellt worden ist. Die haben ja nicht die Staatlichkeit der Schule in Frage gestellt, sie haben die Autorität der Lehrkräfte ihrer Lehrergeneration in Frage gestellt. Die Schule hat sich danach weiterentwickelt. Heute würde ich sagen, sind Anpassungen da, also etwa die Verlängerung der Schulpflicht nach unten, also früher anfangen, die Selektion muss man anders machen als bislang. Aber das sind systemimmanente Entwicklungen. Also das System, was wir heute haben, ist als Monopol im 19. Jahrhundert aufgebaut worden, unter Verdrängung aller privaten Anbieter. Das ist der Basisprozess. Und von dem Prozess haben die 68er nicht ein Stück abgewichen, oder? Sie haben das gar nicht verstanden, dass das, was Sie da so kritisieren, eigentlich das ist, was Sie nötig brauchen, wenn Sie also überhaupt Reformen machen wollen, nämlich eine funktionierende Staatsschule. Die hat sich als relativ robust erwiesen, und auch die Idee mit den 68er hätten sich also alle Lernmethoden verändert und ich weiß nicht, was ist, wäre Unheil über die Schule gekommen, das würde ich einfach streiten. Das war nicht so. Der Marsch durch die Institutionen ging zugunsten der Institutionen aus.
Der Einfluss der 68er-Generation auf die heutige Erziehung werde maßlos überschätzt, sagt Jürgen Oelkers. Die Konzepte der Reformpädagogen waren bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt. Neue pädagogische Konzepte hätten die 68er nicht entwickelt.
Die 68er haben sich halt grandios selbst stilisiert. Die Schuldzuschreibung heute, die 68er sind schuld, wenn heute irgendwelche Disziplinprobleme auftreten, das ist grotesk, das ist historischer Unsinn, wenn man sowas macht. Aber dann hat man eine billige Erklärung bei der Hand, die 68er waren es. Niemand hat bislang untersucht, wie die eigentlich ihre Schulkarrieren durchlaufen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 68er mental 68er meinetwegen blieben, aber sich den schulischen Anforderungen angepasst haben, ist sehr viel größer, als dass sie die Schule aufgrund ihrer Theorien verändert haben. Die Schulen verändern sich nicht aufgrund von mentalen Konzepten.
Zudem hätten die 68er das Erziehungskonzept von Alexander Niel falsch verstanden, argumentiert Jürgen Oelkers weiter. Denn der deutsche Titel «Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung» sei eine ungenaue, ja sogar irreführende Übersetzung gewesen.
Die Geschichte geht so, dass der Rowohlt Verlag einfach von einem anderen Verlag die Hardcover-Version aufgekauft und daraus ein Taschenbuch gemacht hat. Und der Titel Anti-Autoritär ist ein Verlagstitel. Das hat der Lektor darauf geschrieben. Das hat, also Alexander Niel hat nie eine anti-autoritäre Erziehung gefunden. Und das ist dann wahnsinnig gelesen worden. Die haben also innerhalb von einem Jahr 700.000 Exemplare verkauft. Das hat praktisch jeder gelesen, der sich für Erziehung interessiert hat. Erst der Rowohlt-Titel machte daraus den Bestseller und daraufhin wurde dann Niel zum Papst der antiautoritären Erziehung.
Das pädagogische Konzept von Niel hatte auf der einen Seite klare Strukturen, auf der anderen Seite gab es aber auch größte Freiheiten für die Kinder. Es gab keinen Schulzwang, sie konnten nur das lernen, was ihnen Spaß machte, sie konnten das Essen frei wählen und hatten Mitspracherecht. Summerhill war das große Vorbild der 68er-Generation. Die Mütter und Väter interessierten sich für die Erziehung ihrer Kinder, diskutierten viel darüber und wollten in Kindergarten und Schule aktiv Einfluss nehmen. Marlene Bill, seit 34 Jahren Kindergärtnerin, schaut noch heute sehr positiv auf diese Zeit zurück.
Unser Lehrplan war schon, dass wir uns nonstop auseinandergesetzt haben mit dem Geschehen. Und der Lehrplan sind eigentlich wie so einfach das Kindswesen, was bringen sie ihnen, was können wir mit dem machen? Und wir haben uns irrsinnig auseinandergesetzt mit dem. Wir haben alle zwei Wochen Supervision gehabt und sehr viel gelernt. Also ich finde, es war irrsinnig gewesen. Man hat dann wirklich auch mit Konflikt gelernt umgehen, weil da sind viele Konflikte gekommen, weil wir ja so offen gewesen sind. Und die Elternschaft hat auch, haben alle, also viele haben gesagt, was sie denken. Und das hat ganz viele auch, ist mir ja nicht so geübt gewesen. Also Schweizer Charakter ist nicht so das, dass man ja so klar sagt, was man denkt. Da hat es an der Elternsitzung, die auch regelmässig stattgefunden hat, auch alle zwei Wochen, also wir haben eben sehr viele Sitzungen gehabt, da hat es auch Tränen gegeben, weil man irgendjemand etwas über ein Kind gesagt hat und die Mutter gefunden hat, das stimmt ja gar nicht. Also man hat wirklich sehr vieles ehrlich auch ausgesprochen und sehr oft sind wir alle ein bisschen überfordert gewesen, weil wir das nicht gelernt haben, mit dem umzugehen.
Marlene Bill leitet heute den Alternativkindergarten in der Roten Fabrik in Zürich. Die Zeit der Experimente sei zwar vorbei, doch die eigentliche Grundidee von damals vertrete sie noch heute.
Ich habe das Gefühl, ich sehe immer noch meine Grundidee treu. Also, dass ich für mich ganz an oberster Stelle Sozialisierung der Kinder, also, dass sie lernen miteinander umzugehen, sie lernen Konflikte lösen. Und dass ich versuche, aus den Kindern ihre Qualitäten rauszuholen, und nicht ihnen irgendetwas versuchen aufzupfropfen, das ist immer noch gleich. Also da bin ich immer noch ganz streng, finde ich immer noch sehr wichtig. Und auch das Freispiel hat Platz bei uns. Montag, Dienstag ist meine Kollegin und sie tut sehr viel kreativ mit den Kindern arbeiten, basteln. Und ich habe dann so meine Bewegungstage. Also am Mittwoch ist immer auch thematisch Gestaltung. Und am Donnerstag ist am Morgen haben wir einen Bewegungsraum in der Roten Fabrik. Dann machen wir Turnen, Akrobatik, dann machen wir darstellendes Spiel, Tänze, Rhythmik. Also. Und am Freitag ist ein Wassertag, da gehe ich immer mit ihnen ins Hallenbad. Und das ist ganz ein wunderbarer Tag. Da lerne ich die Kinder ganz neu kennen im Wasser. Ja, von dem her hat es mehr Struktur.
Mehr Struktur heisst auch eine klare Absage an die antiautoritäre Erziehung. Heute gibt es kein Laissez-faire mehr.
Damals hat man ja alles ausprobiert. Man hat die Kinder eigentlich lassen, man hat sie spielen lassen und sie haben zum Beispiel gar niemals aufräumen. Und sie haben auch können mit dem Essen spielen. Oder man hat fast keine Regeln aufgestellt. Und also mit den Jahren haben wir dann alle gemerkt, dass das eigentlich ganz wichtig ist, dass die Kinder sich orientieren können und dass es Regeln braucht und dass es, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, dass man halt auch Gemeinschaftsregeln muss aufstellen.
Marlene Bill stellt heute klare Regeln auf Doch sie möchte nach wie vor auch die Kinder mit einbeziehen und ihre Meinung hören.
Und immer wenn sie die Regeln halt nicht mehr einhalten, also wenn es extrem wird, dann gibt es Kindersitzungen. Und dann tun wir das alles miteinander besprechen. Und das, also ich bin sehr klar und ich bin auch sehr, also dann streng, also in gewissen Regeln, also denen, die ich wichtig finde, bin ich sehr streng. Dann müssen sie dann eben auch folgen.
Nicht nur die Arbeit mit den Kindern habe sich verändert, sagt Marlene Bill. Auch mit den Eltern würde sie heute anders zusammenarbeiten.
Das mache ich gar nicht mehr, dass ich über Kinder in einer älteren Gruppe, dass wir so Kinder auseinandernehmen, das ist immer eine grosse Katastrophe gewesen. Das ist so etwas Persönliches. Und das mache ich jetzt, wenn es nötig ist, in Einzelgesprächen. Und sonst ist das eigentlich, wenn wir das sehr wenig machen, weil ich habe so einen Kontakt zu den Eltern, weil ich die jeden Tag sehe, wenn ich da bin und sie kochen. Und dann ist immer das Gespräch, also man hat einen kontinuierlichen Kontakt, man weiß immer, was läuft. Und die Eltern kommen dann immer mit ihren Sachen über Kinder und ihren persönlichen Sachen. Und da bin ich immer gut informiert und von dem her braucht es gar nicht so viel spezielle Gespräche, weil das einfach so natürlich im Alltag abläuft.
Die ewigen und ermüdenden Diskussionen mit der Elterngruppe gibt es nicht mehr. Doch der enge Kontakt unter den Eltern und den Kindern ist geblieben.
Dass die Kinder auch fest zueinander heimgehen und immer wieder schlafen, also schon mit 3, 4, also nehmen die Eltern die mit oder gehen zusammen in die Ferien oder machen zusammen Fester. Ja, und sonst finde ich natürlich wunderbar, wenn sich die öffentlichen Kindergärten so entwickeln. Also die Krippen haben schon sehr viel von unserem Konzept übernommen. Also mit der gemischten Altersgruppe. Früher sind ja Krippen, also haben sie alle Kinder getrennt nach Säugling, Höckerli und Grössere. Und das ist, ich denke, sehr vieles, was wir damals probiert haben und ins Leben gerufen haben, wird heute praktiziert und das freut mich sehr.
Kinderkrippen sind unterdessen weit verbreitet und in einzelnen Kantonen denkt man darüber nach, ob der Kindergarten generell bereits für 3- oder 4-Jährige eingeführt werden soll. Die vorschulische Kinderbetreuung ist kein Nischenthema mehr. Heute weiß man, wie wichtig sie ist.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.